einer Genehmigung. Das weiß ich also sowieso, nicht? Und alles, was ich genehmigt habe, durchführung, es sei gut oder böse, habe ich selbstverständlich die volle Verantwortung übernommen. Ist das selbstverständlich? Ja.
Von Gott
selbstverständlich. Für Gott, ja, sehr gut. Für die Frommen gar nicht so. Ne? Also, Golgatha. Ganz gewaltig. Schlussstrich Gottes, und zwar genau nach dem Gesetz. Das Gesetz verurteilt alles endgültig. Das Gesetz ist unwiderruflich. Was irgendwie vor Gott nicht vollkommen ist. Die Gesetzgeber haben eben noch nicht gewusst, dass ihr Gesetz nur heilig, gerecht und gut ist. Erstens. Zweitens aber nichts weiß von Liebe und Barmherzigkeit. Und drittens, alles durch die Unbarmherzigkeit verurteilt. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Und wenn eine Seele von 999 Satzungen dieses Gesetzes alle hält und im tausendsten Gebot strauchelt die Seele nur, dann ist diese arme Seele nach dem Gesetz alle Forderungen schuldig. Dann bist du das ganze Gesetz schuldig. Das war so aus. Ohne Hoffnung. Und die heiligen Engel haben nicht gewusst, dass Gott ihnen gerade, worin sie sich für weise hielten durch diese Gesetzgebung, in der Meinung, mit dieser harten Zucht, diesem Zuchtrutensystem des Gesetzes, werde dieses halbstarke, widerspenstige Volk Israel nicht anders können, als Spuren direkt zu Gott. Dass er ihnen gerade deshalb mit diesem gewaltigen Werk des Gesetzes Irrtum zur Last legen muss. Und damit sind auch sie, haben sie sich selber verurteilt. Seinen heiligen Engeln legt er nicht Sünde, wisst ihr, das geht nicht, sonst wären sie nicht heilig. Ne? Irrtum zur Last. Haben es gut gemeint mit dem Gesetz? Ne? Ja, nach Meinung der Engel, da haben sie das Gesetz zum Leben gegeben. Ne? Und in der Praxis der Durchführung erwies sich dieses Gesetz als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Und Paulus sagt, wenn der Dienst des Todes und der Verdammnis dort am Sinai schon in Herrlichkeit begann, wie viel mehr wird der Dienst des Lebens und der Begnadigung in Herrlichkeit bestehen? Und das Gesetz kann nicht zur Vollkommenheit bringen. Und das Gesetz ist veraltet, und was veraltet ist, ist dem Dahinschwinden nahe. Das steht alles da bei Paulus. Ne? Unheimliche Dinge. Ne? So, jetzt sind wir soweit und haben gesehen, aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Richtig, Atom Nummer 1, Element Nummer 1, Wasserstoff. So. Erste Schöpfung, nur Geistwesen vorhanden. Das zum Satan gewordene Wesen war das herrlichste Erstlingsgeschöpf Gottes, geschaffen und eingesetzt als schirmender, gesalter Cherub, voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit, der du die Vollendung versiegelt hast. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, an dem Tage, da du geschaffen worden bist. Blick auf Modellkönig von Tiros, gemeint ist Satan, nun weiter, bedeutete, dass eine erste Schöpfung, Himmel und Erde, aber ohne Menschen noch, nur Geistwesen, denn wo warst du, als sich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes jauchzten und alle Morgensterne jubelten? Eine erste universale Wasserkatastrophe, in der eine erste Schöpfung unterging. Und was wir bezeichnen als Schöpfungsbericht, ist die Wiederherstellung zu der gegenwärtigen Schöpfung, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde. Und in den sieben Gottestagen, 7000 Jahre, war nun der Mensch das letzte Geschöpf überhaupt von allen. Und dieses letzte Geschöpf allein hat Gott, der Schöpfer, als sein eigenes Abbild und sein Gleichnis geschaffen und dieses letzte Geschöpf sofort eingesetzt zum Herrscher über alle vorhergehenden Geschöpfe. Wir haben gelesen, alles hast du unter seine Füße getan. Da nun aber dieser Mensch sich von Gott gelöst hat, der Stimme der Lüge mehr vertraut hat als der Stimme des Herrn, hat Gott die Herrscherordnung auf den Kopf gestellt, umgeschalten und hat den Menschen, den er auch über die Götter und die Engel gesetzt hat, über alles Werk seiner Hände, hat er unter die Götter erniedrigt. So haben wir gelesen, Psalm 8. Unter die himmlischen Hoheiten, die er eines Tages zu Göttern bevollmächtigt hat, erklärt hat, hast ihn für kurze Zeit zum Glück unter die Götter erniedrigt. Und was das für Götter sind, finden wir dann im Hebräerbrief. Es sind eben Engelhoheiten, die über die Erde, über die Menschen herrschen. Und die Engel sind ja von Gott geschaffen, allzumal zu was für einem Beruf und zu was für einer Haltung und Stellung. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Ob sie am Throne Gottes dienen oder den Menschenkindern auf der Erde oder die Naturgesetze in Gang halten, nicht? Der seine Engel zu Winden und Feuerflammen macht. Immer sind sie dienstbare Geister, also sagen wir einmal Dienstboten. Also hat Gott den von ihm selbst bestimmten Herrscher, Mensch, unter die Herrschaft der Dienstboten erniedrigt. Und jetzt steht geschrieben, unter Zweien und Dreien ist es nicht auszuhalten. Erstens, wenn ein Knecht zum König gemacht wird und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird. Hat Salomo richtig gesehen, nicht? Das heißt also, wenn Gott jetzt Dienstboten herrschen lässt über den bestimmten Herrscher, dass es dann nur katastrophale Zustände geben kann. Stimmt das heute? Ist es so? Aha. Kann uns unsere alte Bibel Antwort geben auf ganz heikle Fragen und sonst unmöglich zu beantwortende Probleme? Nicht? Jawohl. Ganz wunderbar. So. Und dann noch so einfach. Ne? Dann haben wir beachtet. Erster Mensch, Adam. Gefallen. Die gräuliche Vermischung findet in der Zeit statt. Wir haben hier Adam, hier Abraham, das sind 2000 Jahre. Und von Abraham bis Christus sind es nochmal 2000 Jahre. Also insofern stimmt diese Darstellung auch zeitlich in groben Zügen auch. In der Zwischenzeit zwischen Adam und Noah, die gräuliche Vermischung eben zwischen Geistmensch, Geistwesen und Menschen, Kindern, Menschentöchtern. Ja, geschlechtliche Vermischung, da haben wir ja wollen wir vielleicht den Brief des Judas schnell aufschlagen. Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, also in den Gott sie geschaffen hat, ne? Die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung, also Geistleib, verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, Wer sind die jene? Ja, diese Engel. Ne? Aha. Also fleischlich versündigt haben. Ne? Die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen. Als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuerstrafe leiden. So. Dann noch ein Wort im zweiten Brief des Petrus, Vers 4, Kapitel 2. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzten, Ketten der Finsternis überlieferte, und aufbewahrt, um aufbewahrt zu werden für das Gericht und so weiter. Oder 1. Petrus 3, da ist jetzt eine feine, aufleuchtende Hoffnung für diese. Da lesen wir Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte, getötet dem Fleische nach, aber lebendig gemacht dem Geiste nach. Den Geist hat er ja in die Hände des Vaters befohlen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist eine sehr praktische Haltung, Ausspruch. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, also zuerst, da ruht er, ne? Ja, nach all den Schrecken. Heißt aber gleichzeitig, Vater, mein Geist steht dir völlig zur Verfügung, ne? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du kannst über meinen Geist verfügen und damit machen, was du willst. Und das hat Gott gemacht. Darf ich so sagen? Da hat der Vater gesagt, genau nach meinem Wohlgefallen, lieber Sohn, jetzt bist du ein nackter Geist. Dein Leib liegt im Grab und deine Seele ist als Lösegeld im Scheol. Deshalb nur der Geist bei Gott. Vorerst, die drei Tage. Ne? Was sagt Gott? Jetzt kommst du mir gerade recht. So wie Paulus, weil Christus in ihm ist, sagt, ich bin allen alles geworden, um sie retten zu können. Ne? Um sie zu Gott zu führen. So sagt, gilt für Gott erst recht, dass Gott in Christo allen alles geworden ist. Stimmt? Also, wem auch? Den nackten Geistern im Gefängnis da unten, nicht? Ein nackter Geist. Und sagt der Vater, jetzt bist du mir gerade recht. Jetzt bist du denen gleich geworden. Nicht? Jetzt schicke ich dich da hinunter. Bitte, nur weiterlesen hier. Getötet zwar dem Fleische nach, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, also nicht etwa den Seelen der erstorbenen Menschen. Menschen sind nie Geister. Menschen sind immer lebendige Seelen. Als Bild Gottes. Geister, Engel, Geister haben keine Seele. In welchem, also im Geiste, er auch hinging und predigte den Geistern im Gefängnis, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hart in den Tagen Noahs. Stimmt? Sind das die? Ja, genau die. Ja. Und was geschieht? Als die Langmut Gottes hart in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das sind acht Seelen, aha, jetzt kommen die Menschen, nicht? War Noah ein Mensch, nicht? Und seine Familie war die einzige Familie, die noch reines Menschengeschlecht war. Alles andere war vollständig verseucht durch diese Vermischung. So lange hatte die Langmut Gottes in den Tagen Noahs. Und was schreibt Paulus in Epheser 4, glaube ich, oder 3, in dem Zusammenhang? Hinabgestiegen hat er die Gefangenschaft gefangen geführt. Was heißt das? Was gibt Minus mal Minus? Los. Ja, bitte. So finden wir die Tatsache vor uns, dass Gott, obwohl sein ganzes Wort, Altes und Neues Testament, ein Guss ist, nicht? Ist es gleichzeitig vorerst für uns ein Riesenzusammensetzspiel, wunderbar, vollkommenes Bild, nicht? Aber für uns auf dem Tisch sind die Pötzelstücke, nicht? Die Zusammensetzstücke, alle durcheinander da. So. Haben wir gemerkt? Die eine Stelle steht da bei Petrus, die andere im anderen Brief, und die andere bei Paulus und so weiter. Nicht? Aber die gehören, die passen zusammen. Nicht? An was kann man merken, welche Stücke zusammenpassen? Also zuerst mal die, die zwei gerade Kanten haben. Was ist das? Das ist je eine Ecke. Nicht? Da fangen wir mal an. Nicht? Und dann gucken wir, wo sind gleiche Farben, nicht? Und dann wo gleiche Formen. Nicht? Und wenn man von einer Million so Stücken, wie etwa in unserer Bibel vorhanden sind, die ersten zwei gefunden haben, hat die zusammenpassen. Nicht? Da kann es sehr lange gehen. Aber bis man dann die letzten zwei noch setzen kann, wie lange geht es dann noch? Aha. Na, je länger, je schneller. Ne? Ja. Findet man die übrigen. Also nur das noch als Vergleich. Das war die Situation, nicht? Als er die Arche zugerichtet hat. Wie lange hat Gott dem Noah Zeit gelassen? 120 Jahre. Und 7 Tage, bevor die Katastrophe losging, ne, meldete sich ja Gott noch einmal und sagte prompt noch 7 Tage. Da sehen wir, je näher die Ereignisse, die Gott bestimmt hat, herankommen, umso genauer gibt er auch Auskunft über die zeitliche Situation und Gegebenheit. Noah, die Sintflut ist vorbei. Erstens, eine ganze erste Schöpfung einer Wasserkatastrophe unterstellt. Die zweite Schöpfung ist da. Jetzt unterstellt Gott das ganze Erdenrund einer Wasserkatastrophe. Global. Eine erste Schöpfung ganz. In der gegenwärtigen Schöpfung nur die Erde. Und die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde sind aufbewahrt fürs Feuer. Die nächsten Universalkatastrophen, ne, sind Feuer. Durchs Wasser und durchs Feuer.
Nach den 1000 Jahren.
Bitte?
Nach den 1000 Jahren.
Ja. Nach den 1000 Jahren werden Himmel und Erde mit gewaltigem Geräusch und Gluthitze des Feuers aufgelöst, sogar die Elemente werden aufgelöst. Da bleibt also gar nichts mehr übrig. Siehe, ich mache alles neu. Und der früheren wird man nie mehr gedenken. Ausgelöscht.
Halleluja!
Aha, jetzt hat mal von selbst funktioniert. So. Und siehe da, was uns hier jetzt interessiert hat. Noah, 3 Söhne. Sem, Ham, Japhet. Sem ist der Auserwählte für die direkte Segenslinie bis auf Jesus Christus. Mal von den 3 Söhnen kommt in der Hinsicht nur Sem in Frage. Japhet hat die wunderbare Verheißung, weit mache es Gott den Japhet, aber er gehört zu den Nationen, nicht Semiten. Verflucht sei Kanaan, der Sohn Hams. Warum? Wissen wir. Und jetzt das Wichtige. Nicht nur die direkte Auswahllinie über Heber, Hiob, Melchisedek, Abraham, Isaac und so weiter, werden Sitten auf unserer Erde geboren, gezeugt und geboren in Fülle, sondern Sem hatte so und so viele Söhne, die nicht zur Auswahllinie gehören, nur einer. Die übrigen Semiten, die gehören hier auf die rechte Seite, das sind alle Semiten, die haben gepriesen, sei der Gott Sems, nicht? Und die haben in der Hauptsache den Mittleren Osten und den weiteren und fernen Osten. War da also, sind wir erstaunt, dass dort im Osten auch weise Menschen gab, die sogar mit der Weisheit Salomos verglichen werden. Salomo war weiser als alle Söhne des Ostens. Also waren die Söhne des Ostens, also ein so und so und so und so, ne, auch weise. Und wie heißt der eine besonders weise Bekannte? Ein alter Kine, also ein weltberühmter Kinoke. Ne? Nein. Das war ein Religionsgründer. Ne? Laozi zum Beispiel. Laozi. Ganz gewaltig. Ja. Und so weiter und so weiter. Also, wenn einer sagt, ich bin ein entschlossener, bewusster Antisemit, dann ist der vollständig falsch orientiert. Der meint ja nur die Juden. Wie wichtig ist, dass wir da als Kinder Gottes klar sehen dürfen. Da wimmelt, oh ja, was sind denn die Erzfeinde der Juden, die Araber, was sind denn die? Das sind ja auch Semiten, das sind ja Söhne Abrahams. Ne? Sind nicht nur Semiten, sondern nach Sem kommt dann etwa 500 Jahre später ein Heber, ne? Sind also noch Hebräer, ne? Semiten und Hebräer. Die gehören aber alle da nach rechts, ne? Haben alle den Segen Sem. Ne? Nur ist in der direkten Linie auf Christus die Auswahl derer, die alles Tippen für Christus sind. Ne? Der Semiten und der Hebräer. In den Völkertafeln haben wir, wie viele Söhne Sem hatte, also die Assyrer und Aramäer und Elamiter, ich habe da nur drei hingeschrieben, ne? und die übrigen Semiten, die Nationen geworden sind, ne? Dann erscheint der Heber mit seinen Söhnen, die Ophir, Havila und die übrigen Hebräer. Hiob war natürlich ein Hebräer, Melchisedek einer. Und jetzt erscheint Abram, haben wir gesehen. Abram, auf Deutsch Vater der Höhe, Gott darstellen, war von Haus aus ein Götzendiener. Seine Väter dienten anderen Göttern, als Götzendiener erzogen. Gott hat in seiner einfach freien Auswahl diesen Abram herausgerufen aus Ur in Chaldea, heißt Licht in der Finsternis. Ne? Er war ein unbeschnittener Heide. Setzen wir. Als solchen. Ja. Und als solchen hat Gott ihm gesagt, ja, als er noch keinen Sohn hatte, aber schon 99 Jahre alt war und seine Frau 90, ne? Blicke gen Sterne, gen Himmel und so weiter. Also wird dein Same sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnet ihm zur Gerechtigkeit vor Gott selbst jetzt. Als unbeschnittener Heide, ne? Da war noch von Israel und Beschneidung noch gar nichts vorhanden, ne? Bekannt. Ne? Wurde Abraham, der unbeschnittene Heide, von Gott ohne Werke, weil Gesetz war ja noch nicht da, und er glaubt dem Herrn, er, der Herr, rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. So. Abraham konnte kaum Atem holen, geschweige denn ein Werk tun, war er von Gott selbst gerechtfertigt. Also in Ordnung. Zwischen Gott und ihm war alles durch diese Glaubenshaltung in Ordnung. So. Aber erst 15, 20 Jahre später, ne, da war ja Ismael dann geboren und Isaac 15 bis 20 Jahre alt, als er geopfert worden ist, ne? Oder geopfert werden sollte, ne? Da wurde Abraham durch den Engel gerechtfertigt, ne? Im Moment der Antrag zur Schlachtung Isaaks kann der aus dem Herzen Gottes kommen. Das Gesetz sagt ja selber, ein Gräuel vor dem Herrn, ne? Ja. Wer die eigenen Kinder schlachtet. Ne? Ja. Niemals. Ja. Der Antrag kam ähnlich wie bei Hiob, da kam es von links von Satan, der Antrag gegen Hiob, ne? Die Versuchungen und Nöte. Und Gott hat auch gesagt, aber bitte nur so weit. Ne? Und beim Antrag der Heiligen mit der Begründung, das können wir gar nicht fassen, Herr, dass ein Mensch, nicht, 100 Jahre alt und seine Frau 90, von ganzem Herzen dir das abnimmt. Nicht? Aus deinen Lenden wird noch der kommen, aus dem Schoße deiner Frau. Nicht? Da müssten wir einen Beweis haben. Wie wäre es, wenn er aufgefordert werden dürfte, seinen Sohn, gerade den Sohn zu opfern, den er durch das Wunder erhalten hat. Ne? Gott sagt, einverstanden, aber meine Herren, nur bis aufs Messer. Ne? Nur bis aufs Messer. Es ist soweit, Abraham zückt das Messer. Halt, 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 Abraham! Hier bin ich. Tu dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Gott hat schon lange gewusst, dass Abraham ihn vollkommen fürchtet und ihm vertraut. Aha. Jetzt, ich wage zu sagen, der Engel in seiner Nervosität nicht, nur bis aufs Messer. Ne? Genügt euch das? Ja, ja, das genügt uns. Ne? Klar. Ne? Und jetzt ist der Moment gekommen, jetzt die Nervosität, halt, halt, Abraham. Nicht? Und in der Nervosität weiß er nicht, was er sagt. Ne? Tue dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Ne? Und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Also wer hat den Antrag gestellt? Na ja, dem er den Sohn nicht vorenthalten hat. Ne? Ja, so. Hat also Jakobus recht, wenn er sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn opfert. Ne? Aha, und was sagt Paulus? Jawohl, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, bitte, aber nicht vor Gott. Ne? Sondern nur vor Engel und Mensch. Merken wir, solche unwiderleglichen Widersprüche an und für sich, ne? Dürfen wir so verstehen lernen, dass die göttliche Weisheit und Herrlichkeit umso überragender da herausleuchtet. Eines Tages stellt Gott den Abraham auf eine Drehscheibe geistlicherweise und sagt, von heute ab heißest du Abraham, Vater der vielen, und ab heute musst du und deine ganze männliche Nachkommenschaft an der Vorhaut des Fleisches beschnitten werden. Und wer sich dem nicht unterzieht, natürlich Sache der Eltern dann, der muss aus seinen Völkern ausgerottet werden. Ist das Gesetz unbarmherzig? Wir haben ja gestern dann noch die Sache der Zippora, als Mose mit seinen Leuten nach Ägypten zurückkehrte zur Erlösung des Volkes, dass ein Engel kommt und die beiden Knaben töten will, weil die nicht beschnitten sind. Und dann schlägt der Zippora das Gewissen. Das heißt, das hat der nicht gepasst, nicht nur als Midianiterin, dass da jetzt ihre Knäblein da am achten Tag da die Tortur erleben sollen, nicht? Gut, sie ist gnädig gegangen, aber jetzt, wo es nach Ägypten geht, zur Erlösung, nicht? Des Volkes Israel, also jetzt, bitteschön, ne? Und das macht sie, dann beschneidet sie schnell, nicht? Und sagt dem Engel, du bist mir ein schöner Blutbräutigam, nicht wahr? So. Und dann können sie wieder weiterziehen. Also, jetzt heißt er Abraham, erst jetzt ist er der Vater Israels, welches Gott unter das Gesetz der Beschneidung. Denn Beschneidung ist sozusagen das Stichwort des Gesetzes. Wenn da die Nationen aus allen Nationen jetzt Christusgläubig werden, an unseren Messias gläubig werden, dann müssen die selbstverständlich zuerst beschnitten werden. Das hatten die in Jerusalem. Bevor dieser Mensch, zuerst Abram und dann Abraham genannt von Gott, als Vater Israels von Gott vorgeführt wurde, hat Gott ihn zuerst als Vater der aus den Nationen vorgeführt, die glauben, aus den Nationen. Also was geschah zuerst? Zuerst die Unbeschnittenen. Ja. Zuerst ist Abraham Vater derer, die aus der Vorhaut, ne, so sagt die Schrift, gläubig werden. Ne? Bitte. Ist es gut, wenn wir die Orientierung mal haben? Weil sonst Israel so hoch erhoben wird und wir müssen froh sein, ja, den Rockzipfel eines Juden ergreifen zu können. Sehr gut. Das wissen wir ja schon längst. Aber das darf ich nur schnell bekennen. Als ich Säugling war in Christo, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen war, und höre einen Bruder beten, auch ein Jüngling, etwas älter als ich, ich danke dir, dass auch ich vor Grundlegung der Welt erwählt worden bin. Das ist so eine Frechheit, habe ich gedacht. Was? Der will da wissen, er sei vor Grundlegung der Welt erwählt worden. Ich nicht. Ja, so kühn war ich nicht. Oder wenn einer nur das Wort im Gebet Heiliger Geist ausgesprochen hat, dann bin ich zusammengeschrumpft. Warum? Weil ich noch wusste, wie unheilig ich war. Und wusste nicht, dass es ausgerechnet der Heilige Geist ist, der sich unsere Schwachheit annimmt, mit unaussprechlichen Seufzern. Ne? Eben so ist man vorerst. Ne? Ja. Ein Wort in Römer, einige Verse aus Römer 4, in dem Zusammenhang. Paulus zitiert dann ja in Römer 4 auch David in Vers 6, der die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Verstehen wir jetzt den David, dass das dann, wie immer er war nach dem alten äußeren Menschen, von Gott dann genannt wird, ein Mann nach meinem Herzen. Die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und wenn dann, Kleinigkeit, Achtung, David immer wieder bezeugt, dein Knecht hat seine Wonne, Achtung, was ich jetzt betone, an deinem Gesetz, immer nach dem Herzen Gottes. Aha. Und wie heißt denn das Gesetz des Herzens Gottes? Auch nur zwei Gebote. Also da fängt es mal an, aber jetzt neutestamentlich, ja, so steht es auch. Was sagt? Ganz klar sagt Jesus, Johannes Evangelium, ich gebe euch ein neues Gebot, nämlich erstens, mein Gebot besteht darin, dass ihr dem glaubt, den er gesandt hat, erstens, und zweitens einander liebet. Das sind seine Gebote. Ja, danke schön. Das sind seine Gebote. Und verstehen wir jetzt den Herrn Jesus unter Gesetz gestellt sogar, wenn er den Juden etliche Male sagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Was macht er da? da distanziert er sich ja persönlich davon. Ich aber sage euch, das sind alles so Sächelchen. Darf ich sagen, Hohelied steht an einer Stelle, fanget uns die kleinen Füchse. Ja, und dann denken wir an alle möglichen kleinen oder größeren Sünden und so weiter. Ne? Die Füchse sind viel schlauer. Sünden, da wissen wir klar, das ist nicht recht und da gehört sich nicht. Und da stellen wir uns drunter, wir beugen uns drunter. So. Aber die kleinen Füchse, das sind die, entschuldigt, auf die ich immer hinweisen darf, wie jetzt gerade vorhin. Ne? Dinge, die wir gar nicht merken, ne? Und die uns schon unter den Händen zerronnen sind. Die kleinen Füchse verderben ja was? Und die Weinberge sind die Machtpositionen der Freude im Heiligen Geist. Die Freude am Herrn verderben uns die kleinen Füchse. Das sind gerade diese Satzunglein da, nicht wahr? Die uns die Freude am Herrn gründlich verderben. Ja. Weil wir... Was hustest du jetzt? Naja, da ist der... was ist das? Da ist was rausgekommen. Ja, was jetzt nicht mehr drin ist, so ein Knopf, nicht wahr? Der ist jetzt noch rausspediert worden. Sehr fein. Ja. Also, aber hier weiter. Dann haben wir noch doch beachten dürfen, dieses einmalige Eingreifen Gottes bei Abraham und Sarah, wie hieß sie denn zuerst auch? Sarai. Ja. Und dann auch ihr Name geändert, Sarah. Interessant ist, dass nach der Namensänderung dieses Ehepaars beiderseits, ne, der Zahlenwert, der gesamte, die Summe, genau die gleiche ist wie vorher. Ne? Wir wissen ja, jeder Buchstabe ist eine Zahl, jeder Name, jedes Wort ist gleichzeitig eine Zahl. Also grundsätzlich hat sich nicht geändert. Nun, fein. Durch Glauben empfing Sarah. Aha, durch Glauben, bitte. Oh. Warum winke ich jetzt ab? Für mich selber. Ja. Das sind so wunderbar köstliche Feinheiten. Na nun. Also.
Sag doch wenigstens ein.
Also. Sarah im hinteren Vorhang im Zelt hört, wie der Herr da sagt von den drei Männern, übers Jahr werden wir wiederkommen, dann wird Sarah ein Sohn herzen. So. Und Sarah lachte, lesen wir. Und als sie das Essen bringt, sagt der Herr zu ihr, Sarah, oder der Engel, warum hast du gelacht? Und sie sagt vollständig aufrichtig, ich habe gar nicht gelacht. Und der Engel sagt, warum hast du gelacht? Und sie sagt ganz aufrichtig, ich habe nicht gelacht. Warum? Es heißt, da lachte Sarah in ihren Eingeweiden. Nicht, nicht so haben wir es uns vorgestellt. Nicht? Nein, durch Glauben empfing Sarah Kraft. Das heißt, sie hörte das Wort des Herrn. Nicht? Und in dem Moment hat es da drin Bewegung gegeben. Das wäre so wunderbar, großartig. Und in dem Moment hat der Herr ihre Eingeweide wieder empfängnisfähig gemacht.
Und sie Isakte. Und sie Isakte.
Ja, Hebräisch. Und sie Isakte heißt im Hebräischen. Bravo. Ja. Also stimmt jetzt Hebräerbrief, durch Glauben empfing Sarah Kraft. Also wir dummen gerade umgekehrt. Ne? Hat die weise oder wunderbare Frau gelacht da, ungläubig, im Gegenteil. Ja, und wie steht es bei Abraham? Gott gibt ihm zum ersten Mal die gleiche Verheißung, die Sarah wusste noch nicht. Da fiel Abraham zur Erde, bis zur Erde, und lachte und isakte. Genau das Gleiche, im Glauben sofort erfasst, von ganzem Herzen. Und während er da drin lachte, vollzog der Geist Gottes das Unmögliche der Zeugungsfähigkeit. Deshalb kam der Sohn, der jetzt hervorkommt, aus seinen Lenden und aus der Sarah, nur wie heißen?
Lachen.
Isaac repräsentiert das Lachen der Verheißung Gottes gegenüber jeder Unmöglichkeit des Gesetzes. Lachen der Verheißung Gottes. So, Isaac. Jakob, erst Jakob ist der Stammvater Israels. Zwillingsbruder von Jakob war Esau und Edom genannt. Wir haben gelernt, und wie viele Kassetten sind vorhanden, Jakob, Esau?
Drei.
Das gleiche Thema.
Drei,
ja? Ja. Jakob ist ein von Gott gewähltes Modell für Christus, während dem Esau Edom für Satan. Kassetten vorhanden, und zwar, was da für Geheimnisse zwischen Christus und Satan offenbar werden. In Bezug auf mit Eidschwur festgelegten Abmachungen, Vereinbarungen zwischen Christus und Satan, für den Fall, dass der erste Mensch dem Satan verfallen kann und dass auch der zweite Mensch, Jesus Christus, in die Gewalt Satans kommen sollte. Schwur Satans gegenüber Christus, dann bin nicht mehr ich der, der zu verfügen hat in diesem Weltall, sondern du. So. Dabei sind die beiden Zwillingsbrüder vollständig unschuldig an allem. Gott hat sie einfach gewählt als Modelle. So, weiter. Jetzt haben wir hier die Entstehung Israels bei Jakob. Und gleichzeitig sind die Nationen von jetzt ab dahingegeben, ihre eigenen Wege gehen zu müssen. Ja. Und von da ab ist der Same Abrahams über Isaac und Jakob auserwähltes Volk auf Erde, und in Bezug auf die Nationen sagt Gott zu dem Häuflein Israel. Und warum hat Gott das Häuflein Israel erwählt? Ja, weil es nur ein Wurm und ein verlorenes Häuflein ist. Des erbarmungswürdigsten Völkleins hat Gott der Höchste sich erbarmt, indem er eines Tages zu Michael, dem Betreuer dieses Volkes, erklärte: Michael, ab heute übernehme ich, Gott der Höchste, der Gott der Götter, persönlich die Führung. Michael, ja. Gehorsam, so, Verstand, einverstanden, während dem alle anderen damit nicht einverstanden sind, wären. Michael ist unter all den Göttern, die über die Völker der Erde herrschen, vorläufig noch, der einzige, der vollkommen im Gehorsam gegenüber Gott erfunden ist, sagt Gabriel, der vom Throne Gottes zu Daniel, dem gefangenen Juden, gesandt wird.